Willkommen bei Not Just Coding, der Podcast, in dem wir in die Welt von IT, Tech und Digitalisierung eintauchen. Gemeinsam entdecken wir verschiedenste Technologien, spannende Herausforderungen und innovative Lösungsansätze. Mach's dir gemütlich, viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Not Just Coding. Heute haben wir wieder den Andreas Falk und den Nils Heigermann zu Gast. Herzlich willkommen an euch beide.
Hallo.
Und ich sag wieder, weil wir haben ja schon vor einer kurzen Weile eine Podcast-Folge gemeinsam aufgenommen. Mhm. Da ging es auch, genauso wie heute, um die Richtlinie NIS 2 und die Verordnungen DORA und den EU Cyber Resilience Act.
Sehr gut.
Ja. Und ihr seid beide Security-Experten. Und für die, die euch noch nicht kennen, wollt ihr euch nochmal ganz kurz in 2-3 Sätzen vorstellen.
Ja, Andreas Falk, bin schon mehrere Jahrzehnte jetzt in IT unterwegs. Davon auch ein Großteil jetzt im Security-Bereich. So Schwerpunkte gerade Anwendungssecurity, Cloud-Security und jetzt eben auch die ganze Compliance-Geschichten, Regulatorik. Genau, außer so Reifegrad-Untersuchung, da kommen wir dann nachher noch dazu, vielleicht auch noch thematisch für Security.
Mhm, cool. Schön, dass du da bist, Andi.
Ja.
Nils.
Genau. Und ich bin der Nils Heigermann. Ich bin Managing Consultant bei der Novatec, beim Andi im Team. Beschäftige mich natürlich gerade auch vorrangig mit den ganzen Richtlinien, Regularien, Standards und Normen. Bin noch nicht ganz so lang wie der Andi bei der Novatec. Bei mir sind es knapp 7 Jahre. Und so mein Steckenpferd sind vor allem die Themen Security Awareness, aber auch Security Information and Event Management. Genau, und da unterstütze ich eben unsere Kunden bei der Gestaltung einer vollumfänglichen Cybersicherheitsstrategie.
Genau. Sehr schön. Auch schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank.
Willkommen. Okay, ich habe es ja schon eingangs gesagt, wir sprechen heute wieder über NIS 2, DORA und den EU Cyber Resilience Act. Diesmal gehen wir jetzt aber nicht im Detail auf diese Richtlinie bzw. Verordnungen ein und was sie zu bedeuten haben. Vielleicht schneiden wir es nochmal an der einen oder anderen Stelle an. Aber wenn die Zuhörer noch mal ein bisschen mehr darüber erfahren möchten, dann empfehle ich euch einmal die vorherige Folge mit Andi und Nils. Da sprechen wir eben einfach noch mal so ein bisschen darüber, was die drei Themen sind, was sie ausmachen, was so Gemeinsamkeiten, Unterschiede sind. Und dann empfehle ich auch noch mal die Folge nur mit Nils, wo Nils noch mal detailliert auf das Thema NIS 2 eingegangen ist und das Ganze erklärt hat.
Weil es ja doch ziemlich umfassend ist.
Es ist genau. Ja. Also die allumfassende NIS 2 Richtlinie.
Ja, man könnte über alle Richtlinien, Verordnungen ja, jeweils eigene Folgen machen.
Also ja, ja, klar. Wahrscheinlich Bücher schreiben.
Bücher schreiben, ja. Da gibt es bestimmt auch demnächst Bücher dann wahrscheinlich zu den einzelnen Themen. Dann
oder irgendwelche Filme, Trilogien. Ja.
Und NIS 2, Teil 3 oder so.
Ja, richtig. Genau, richtig. Genau. Okay. Und heute möchten wir aber mehr auf das Praktische eingehen, also was es so für Best Practices gibt, auch so eurer Erfahrung nach praktische Umsetzungsmöglichkeiten, was diese drei Themen angeht. Und da möchte ich einfach mal mit einer offenen Frage einsteigen in Bezug auf die Herausforderungen, die mit sowas ja auch irgendwie zusammenhängen. Wie stelle ich denn jetzt als Unternehmen sicher, dass mein Tagesgeschäft nicht von diesen oder von der Implementierung dieser Regulierungen bzw. Verordnungen irgendwie eingeschränkt ist? Wie mache ich denn das?
Gute Frage, ja. Die Frage höre ich auch ganz oft, dass Leute einfach sagen, so, ich bin jetzt mit den Regulatoren so obenhin jetzt voll, dass ich ja gar nicht mehr zum eigentlichen Geschäft komme. Mhm. Da ist jetzt die gute Nachricht, die man mitgeben kann, dass jetzt keiner von BSI etc. jetzt erwartet, dass morgen jetzt alles umgesetzt ist. Also auch zum Stichtag wird nicht erwartet, dass ich die Welt jetzt 100% sicher habe.
Genau so
ist. Was erwartet wird, ist, dass ich mir meinen groben Plan gemacht habe, also dass ich so eine Art Roadmap habe, dass ich eben mir bewusst bin, was fehlt mir noch, was muss ich denn eigentlich zur Erfüllung noch machen. Es wird aber nicht erwartet, dass alles schon umgesetzt ist. Deswegen kann ich immer ausbalancieren Tagesgeschäft und dann nehme ich mir halt so ein paar Dinge mal vor, die ich parallel zum Tagesgeschäft angehe. Also auch da priorisiere im Vorgehen. Wo ich vielleicht die größten Mängel habe, dann nehme ich mir die zuerst vor, gehe in die Richtung, die ersten Schritte, um da zu verbessern. Da geht es auch um so diese kontinuierliche Verbesserung eben.
Bitte entschuldige eine kurze Unterbrechung. Für diese Folge gibt es eine Zusammenfassung, die du dir herunterladen kannst. Wenn du die Folge zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast hörst, findest du den Link dafür in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß und weiter geht's.
Eben auf dem Schirm zu haben. Also nicht immer den Big Bang gleich zu haben, sondern auch so kleine Schritte einfach sind schon ein Fortschritt. Also deswegen kann ich auch ein kleines Stückchen Verbesserung bringen, sodass ich mein Tagesgeschäft jetzt nicht zu arg beeinträchtige. Weil am Ende des Tages geht es ja doch um ja, irgendwie Profitabilität.
Klar.
Irgendwo. Ich muss ja doch Geld verdienen.
Genau, klar, so ist es. Ja. Wichtig natürlich, genau wie Andi auch schon erwähnt hat, die nächsten Schritte, die müssen klar definiert sein. Man muss wissen, okay, was folgt jetzt im nächsten Step? Und vor allem auch, ja, wo sind denn überhaupt die Lücken, die im Moment am meisten wehtun, um dann wirklich auch in Zukunft gesamtheitlich da die ein oder andere Richtlinie dann umzusetzen und natürlich dann auch entsprechend abgesichert zu sein.
Ja, das heißt, es ist wichtig, dass ich jetzt nicht irgendwie tunnel und sage, ich muss jetzt Vollgas die Sachen umsetzen und dann Angst haben, dass ich vielleicht gewisse Personen nicht mehr für das Tagesgeschäft einsetzen kann im Unternehmen, sondern ich sollte eher schauen, was sind jetzt die wichtigsten Schritte, die ich erstmal umsetzen muss und die dann nebenher Schritt für Schritt umsetze, weil eben die, wie heißt der, BSI, wahrscheinlich nicht von Tag 1, an dem eben diese Richtlinien oder Verordnungen in Kraft treten, anfangen wird, alle Unternehmen eins nach dem anderen abzuklappern und Strafen zu verhängen. Ne?
Ja, die Angst, die kann man auch den Unternehmen gleich nehmen, weil es wird jetzt nicht, wenn Tag X eintritt und die Verordnungen jetzt Richtlinien in Kraft treten, dass jetzt Tag X plus 1 BSI BaFin vor der Tür steht. Und sagt, jetzt ist Stichtag, jetzt müsst ihr das erfüllt haben.
Es wäre hart.
Das wird nicht passieren, weil die auch realistisch genug sind, dass das nicht der Fall sein kann. Und zum Zweiten auch gar nicht das Personal haben.
Genau.
BSI sucht als Beispiel händeringend Nachwuchspersonal, sieht man zig Stellenanzeigen. Also allein da den Umstand, da sieht man, dass das unmöglich der Fall sein kann, dass die jetzt alle vollumfänglich prüfen.
Ja, die fangen wahrscheinlich dann irgendwann mit den größeren, schätze ich mal, an. Mit den kritischeren.
Genau, wie und immer sind es erstmal die Großen, die wahrscheinlich erstmal nochmal genauer. Aber die sind jetzt auch schon im Fadenkreuz.
Absolut.
Ja. Also die großen Konzerne, wie sie alle in Deutschland heißen, wenn ich von der Allianz zum Beispiel spreche, die sind jetzt bei der BaFin ganz oben unter der Lupe.
Ja, klar.
Also die können sich am allerwenigsten dann irgendwelche Fehlschläge leisten. Das wäre für die gleich drastisch.
Ja, und ich glaube, die Strafe bezieht sich ja immer auf den prozentualen Anteil vom Gesamtumsatz.
Genau, deswegen würde die das jetzt auch viel mehr treffen. Also
klar.
Wenn die ein paar Prozente von ihrem Umsatz als Strafe zahlen müssten.
Klar.
Genau,
klar.
Also die sind auch schon lange damit beschäftigt, so Unternehmen dann eben so Dinge umzusetzen. Die haben natürlich auch den Vorteil, dass die ganze Abteilung haben, die sich nur mit so Dingen beschäftigen. Und die sind dann schon lange jetzt beschäftigt, was sind die Gaps zu DORA jetzt zum Beispiel bei denen.
Exakt. Und es ist natürlich auch so, dass realistisch gesehen, die fangen ja auch alle nicht bei Null an. Muss man ja auch dazu sagen.
Klar,
da gibt es ja schon gewisse Voraussetzungen oder Bestandteile, Maßnahmen, Forderungen, die ja tatsächlich auch schon umgesetzt sind. Mhm. Und es geht jetzt wirklich ja dann um die Lücken. Aber auch da möchte ich nochmal hervorheben, Andi, du hattest es auch gerade erwähnt, der Faktor Angst oder die Sorge. Wir hatten es auch schon in den letzten Podcast-Folgen erwähnt. Es ist unserer Meinung nach auch absolut der falsche Ansatz, da irgendwie mit Angst oder die Sorge, irgendwas erzwingen zu wollen. Also wie du auch gerade wiederholt hast, wirklich einfach sich eine Planung ein Stück weit zu machen, oder wir hatten jetzt Roadmap das genannt. Genauso ist es. Wirklich alles Stück für Stück, nicht mit einem großen Big Ben, nicht irgendwie in Aufruhr oder Angst zu schüren, ist unserer Meinung nach absolut der falsche Ansatz, weil erstens verunsicherst du damit auch die Kunden.
Ja.
Zweitens hängst du damit auch ganz viele ab. Und du erreichst dann auch nicht das Ziel, wie du dir das eigentlich vorgenommen hast.
Ja.
Und auch für die Unternehmen macht das ja dann keinen Spaß.
Ja, klar.
Es ist so schon, muss man ehrlich sagen, es ist so schon ein Thema, was ich jetzt auch persönlich vielleicht eher ein Stück weit zu den trockeneren Themen zählen würde. Und es ist klar, es ist auch von einem Unternehmen nicht direkt das beliebteste Thema. Auch das widerfährt uns da. Aber gerade da musst du umso sensibler auch mit den Kunden dann umgehen und mit diesen wirklich gemeinsam diese Reise dahin führen, dass man wirklich am Ende sagt, gut, ein Schritt nach dem anderen. Es gibt gewisse Lücken, die können wir schließen und dann ist alles fein.
Verstanden. Aber wird da auch irgendwie Angst geschürt?
Ja, es gibt natürlich auch Unternehmen, die aus Eigeninteresse dann
klar, ja,
irgendwelche Produkte anbieten und dann sagen, wenn ihr unser Produkt XY kauft, dann habt ihr schon eure Sicherheitshausaufgaben da gemacht. Das ist so ein bisschen Versprechungen, die dann nicht einhaltbar sind. Also okay, viele wollen dann das große Geld jetzt damit verdienen.
Definitiv.
Und haben die Hoffnung eben, da aufzuspringen, Unternehmen jetzt da eben was Teures verkaufen zu können.
Ja,
aber weil Produkte, eben Angst doch ein schlechter Ratgeber meistens ist.
Ja, klar.
Produkte halt von der Stange, das muss nicht jetzt ein Produkt als solches sein, sondern so eine irgendwie 0815 Standardberatungskomponente.
Okay, ja. Genau, es wird
die halt machen das bei allen Unternehmen genau gleich, da wird das auch nicht angepasst, sondern die stülpen quasi ihren Ansatz über alle Unternehmen drüber gleichermaßen und verlangen dann einen Haufen Geld dafür. Da kommen dann teure Berater, die dann halt ihren Standardprozess da reinwerfen. Das nützt dann eigentlich nur dem Verkaufenden halt was.
Der verdient ja auch
viel Geld, aber ja, dem Unternehmen selber passt vielleicht überhaupt nicht zu deren Prozessen oder spezifischen Gegebenheiten dann.
Ja, bestätigt auch also meine Erfahrung. Ja. Man sieht auch ganz viel auf LinkedIn, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, da wird suggeriert, wir haben hier die All-in-One-Lösung, um NIS-2-Konformität, am Beispiel NIS-2 jetzt, um da bei dem Thema zu bleiben, zu erreichen. Aber ich hatte es, glaube ich, auch schon erwähnt in der ersten Folge. Es gibt nicht die eine technische Lösung, um so eine Konformität zu erreichen. Das ist immer ein Konglomerat aus Prozessen, aus Verantwortlichkeiten. Klar, auch die Umsetzung von technischen und organisatorischen Maßnahmen führe ich, wir hatten es vorhin auch, Multifaktor-Authentifizierung, ein Risikomanagementsystem. Wie etabliere ich mein Meldewesen? Da kann nicht ein Produkt helfen, um direkt NIS-2-konform zu werden. Das wird aber wiederum leider, wie Anis auch gerade erwähnt hat, sehr oft suggeriert.
Ja, ja.
Und wenn du natürlich Kunden damit erhaschst, die darauf reinfallen, die dann aber auch merken, okay, das bringt uns gar nicht dahin, wo wir hinwollen, das geht komplett am Ziel vorbei, musst du natürlich trotzdem auch diese Kunden irgendwie auffangen und mit denen dann trotzdem es gemeinsam schaffen, die Konformität dann doch zu erreichen.
Ja, klar.
Aber klar,
ja,
du musst dann erstmal wieder diese Vertrauensbase aufbauen, dass du nicht auch so einer bist, der eben irgendeinen Quatsch nur verkaufen will und den Bauchladen aufklappt und sagt, hier, mit meiner Lösung bist du safe unterwegs.
Ja.
Das sieht man leider
nicht. Ja, man weiß ja den ganzen Sicherheitsstreben in Bärendienst dann auch dann.
Ja.
Wenn so ein Unternehmen sich jetzt quasi über den Tisch gezogen fühlt, dann haben die noch viel weniger Lust danach, genau sich so um die Sicherheit zu kümmern. Ich denke mal, das ist ja nur ein Riesenabzocke hier. Dann machen wir es auf Sparflamme so wenig wie möglich, ohne jetzt da einen teuren Berater zu engagieren.
Ja, klar. Aber ich meine, es ist ja eigentlich auch gar nicht nachhaltig. Also ich meine, jetzt nicht nur für die Branche an sich, sondern auch für die Unternehmen, die so Beratungspakete von der Stange anbieten für so ein Thema, wo man halt eigentlich individuell vorgehen muss. Das ist ja auch für die nicht nachhaltig, weil die Kunden werden ja auch irgendwann sagen, hey, mit dem Unternehmen will ich keine Geschäfte mehr machen.
Ja, ja, für die Kundenbeziehung ist es ja schädlich auch, ja.
Klar, würde man denken, aber vielleicht haben auch genau solche Unternehmen da einen anderen Ansatz und die gehen halt auf die Masse.
Ja, ja,
wenn die sagen, gut, uns sind die Kundenbeziehungen da erstmal egal, bei uns geht es darum, so viel wie möglich an Mann zu bringen und danach schaut mal weiter. Ich glaube ehrlich, denen geht es da weniger um gute Kundenbeziehungen und erfolgreiche Projekte, sondern wie du es auch gerade gesagt hast, die wollen halt ihren Bauchladen da an den Mann bringen und da macht es dann die Marge und die Menge.
Ja,
okay.
Da steht halt dann die Profitzahl im Vordergrund.
Genau.
Halt. Sie müssen irgendein Ziel, Vorgabe eben erreichen und dann geht alles da danach.
Ja, ja, ja.
Was ich immer von mir erfahren schreibe, so ein bisschen der Idealismus auf der Strecke.
Mhm.
Weil für mich ist eigentlich ganz wichtig, ich will irgendwie, das ist so, was ich jeden Tag immer anstrebe, die Welt ein bisschen sicherer machen einfach.
Das ist ein cooles Motto,
also,
Andi.
Ja, also nicht Geld zu verdienen damit, das ist natürlich absolut ein schönes Beiwerk. Am Ende des Tages kommt es nachher aufs Geld drauf an.
Klar.
Braucht ja auch ein Gehalt. Aber primär steht für mich im Vordergrund, wirklich jeden Tag dran zu arbeiten, irgendwelche Verbesserungen einzubringen, dass es eben weniger anfällig für Hacks ist.
Ja.
Weil da haben wir alle was davon. Also die ganze Gesellschaft profitiert davon, dass es halt den Angreifer nicht dauernd gelingt, irgendwelche Daten zu klauen beispielsweise.
Ja, ja, absolut, absolut. Okay, dann lass uns nochmal zurückgehen zu dem Punkt, wo wir darüber gesprochen haben, dass man sich so eine Roadmap machen sollte, ne, um dann halt das Tagesgeschäft nicht irgendwie liegen zu lassen, sondern man macht sich eine Roadmap und guckt, dass man dann nebenher mit einer gewissen Priorisierung Stück für Stück gewisse Dinge erarbeitet, um die Richtlinien und Verordnungen zu erfüllen. Was gibt's denn vielleicht für Meilensteine oder für Must-Haves in Bezug jetzt auf diese Roadmap oder auf diese Richtlinien und Verordnungen, die man vielleicht zuerst angehen sollte?
Ganz wichtig ist, was wir vorher schon hatten, halt immer erstmal die Lücken zu kennen, die Absolut. Wir halt noch haben. Ja. Das ist mal so das Erste, was man eigentlich macht. Was auch eng zusammenhängt mit so diesem ganzen ISMS-Risikomanagement, was man eigentlich etablieren muss als Erstes.
EMS?
ISMS, Information Security Management System.
Okay.
Genau. Also Verwaltung eben von meinen ganzen Risiken. Was habe ich für Maßnahmen, um den Risiken zu begegnen? Das muss ich ja alles irgendwo dokumentieren, diskutieren. Viele schreiben da einfach auch irgendeine Zahl, dann irgendeine Eurozahl dann auch hin, wie hoch ist das Risiko, wenn es eintritt, was muss ich da vielleicht für Rückstellungen vielleicht sogar machen. Das ist mal so die Hausaufgabe Nummer eins, weil eben ja die Unternehmensführung ja dann als Erstes dran ist, wenn was schief geht. Und die müssen auch voranschreiten, eben so ein Risikomanagement wirklich aufzustellen. Was sind denn unsere schützenswerten Güter? Das kennen auch viele nicht
absolut,
so.
Absolut.
Was wäre denn der Worst Case für unser Unternehmen, wenn jetzt irgendwelche Dinge geklaut werden? Was wird uns richtig wehtun? Wo könnten wir unser Geschäft einpacken? Könnten wir einen Laden zumachen, wenn irgendwelche Dinge jetzt nicht mehr funktionieren oder einfach entwendet werden?
Mhm. Würdest du sagen, dass das auch wichtig fürs Awareness ist? Dass man mal sagt, schaut, was passiert eigentlich, wenn wir was Bestimmtes nicht tun?
Ja, es geht ja wirklich um diese Werte, die ein Unternehmen schöpft. Das kann ja von Automotive-Unternehmen eben irgendwie geheime neue Modellreihen sein zum Beispiel. Wenn die jetzt in die Öffentlichkeit kommen, dann ist das Geschäftsmodell nachhaltig geschädigt. Wenn die Konkurrenz dann das abgreift und dem zuvorkommt, die zuerst irgendwie die neue Technologie bringt, das wäre wirklich richtig Einbruch für den Gewinn letztlich dann nachher. Genau, das wäre für die jetzt so ein großer Wert zum Beispiel. Kann auch für ein anderes Unternehmen ein ganz anderer Wert wieder sein.
Klar, ja.
Also auch nicht nur Güter, sondern auch geschäftskritische Prozesse. Ja? Welche Prozesse muss ich denn wirklich in einem Business am Laufen halten, dass mein Business auch weiter so operieren kann, wie angedacht? Weil wenn beispielsweise der kritischste Prozess eines Unternehmens zusammenbricht, steht halt mein Business still. Ne? Also auch neben den Gütern an sich natürlich auch so diese unternehmenskritischen Prozesse zu beleuchten. Und das ist, ja, für uns zählt das halt unter Analyse des aktuellen Zustands, Übersicht über Prozesse und Verantwortlichkeiten und diese ganze Gap-Analyse allgemein.
Das hängt eng zusammen. Also diese Assets oder Werte mit Prozessen, das sind so die essentiellen Dinge. Also wie gesagt, Automotive hatte ich ja gerade, ein anderes Beispiel, ja, Versicherung zum Beispiel. Wir hatten ja jetzt schon öfter Hochwassergeschichten und da wäre es jetzt halt ganz kritisch, dass auch Auszahlungen erfolgen können, wenn jetzt Leute angewiesen sind auf Versicherungsauszahlungen. Und wenn jetzt der Prozess nicht funktioniert, dann haben die Leute ein Riesenproblem und der Konzern, der da die Auszahlung machen soll, auch, der würde dann auch gleich richtig hohe Schadensersatzforderungen, würde mit Gesetzen dann in Konflikt treten.
Absolut, ja.
Also solche Dinge muss man sich halt wirklich anschauen. Was sind wirklich die essentiellen Dinge von meinem Unternehmen? Was muss ich da schützen? Wenn die nicht mehr funktionieren, ja, hat das gravierende Auswirkungen. Aus dem Grund gibt es ja auch gar nicht die ganzen Kritis-Geschichten und so. Die gehen ja in eine ähnliche Richtung. Was sind denn die kritischen Dinge eigentlich? Und das wäre so das Allererste, was ich machen muss. Da ein Risikomanagement, mir gewahr sein, was sind die Gefahren und was habe ich für Möglichkeiten, jetzt mich da ein Stück zuvor zu schützen. Okay. Man kann sich nie vollumfänglich schützen, aber zumindest mal aufzuschreiben, was sind denkbare Wege, wie kann ich das Risiko weiter minimieren.
Okay, das heißt, ich fange an erstmal mit so einer Gap-Analyse und auch mit einer Identifikation von kritischen Produkten, Prozessen und so weiter. Mhm. Das ist mal Prio 0 wahrscheinlich, beziehungsweise Prio 1, damit fange ich an. Und dann, was gibt es noch irgendwie für Dinge, wo ihr sagt, das ist unbedingt wichtig, dass man das als Nächstes angeht? Ja.
Vielleicht guter Punkt, wenn wir den jetzt als Punkt 1 haben, du hast gerade Punkt 0 angesprochen, vielleicht noch vorgelagert, ein kleines Add-on. Natürlich muss ich vorher auch ein Stück weit die Geschäftsführung sensibilisieren dafür, um überhaupt jetzt auch erstmal die nächsten Schritte gehen zu können, wie beispielsweise eine Gap-Analyse, weil natürlich auch das bedarf entsprechend Ressourcen. Ressourcen, Zeit. All das ist ja notwendig, um dann die nächsten Schritte überhaupt planen zu können. Wir hatten es auch in unserer ersten NIS2-Folge. Deswegen, um diese generelle NIS2-Readiness auch zu schaffen, aber man kann da auch Richtung DORA oder dann auch CAA blicken, man muss halt wirklich ein bestimmtes Bewusstsein auch von der Geschäftsführung erhalten oder es dazu führen, dass die das wirklich auch aktiv unterstützt und genehmigt natürlich.
Würde ich unterstreichen,
Weil ohne das fällt ja dann auch, oder fallen ja auch eigentlich die weiteren Schritte sonst zusammen.
Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Weil vor dem Hintergrund ist es eigentlich auch ganz, ganz positiv für unsere Branche, dass es so diese Verordnung, Regulierung jetzt auch gibt. Mhm. Weil viele Unternehmen waren da halt bisher einfach, haben es einfach liegen lassen.
Genau.
Und sind erst aktiv geworden, nachdem es einen Angriff gab.
Ja, klar.
Vorher wurden da keine Budgets zur Verfügung gestellt. Genau. Da kann man als Berater davon ein Lied singen, weil man dann immer sagt, ihr müsst aber Sicherheit beachten. Dann kommt immer, ja, Sicherheit sieht doch niemand. Das ist quasi kein Wert, den die Kunden sehen. Ja, bis halt eher der Frage X eintritt und dann Angriff halt das Geschäft beeinträchtigt. Dann sehen es auch die Kunden. Und dann werden oft ganz viele Budgets frei und dann steht auch das Commitment des Managements, dann weiß auch jeder im Unternehmen, jetzt müssen wir da was tun, jetzt, dann geht der große Aktionismus los und das ist in meinen Augen halt immer viel zu spät. Man sollte viel mehr proaktiv machen. Definitiv. Und deswegen sehe ich eigentlich die ganzen Regulierungen, Verordnungen jetzt auch in einem positiven Aspekt.
Absolut.
Es ist die riesengroße Chance, dass jetzt die Hausaufgaben, die bisher vernachlässigt wurden, jetzt endlich nachgeholt werden, weil sie es jetzt machen müssen.
Ja, klar.
Ganz wichtig, ja.
Das heißt, der erste Schritt, jetzt bevor man diese Gap-Analyse macht, ist eigentlich wirklich erstmal die Geschäftsführung abzuholen, dass die Bescheid wissen, da kommt was, das ist wichtig. Wir müssen dafür Geld einräumen, wir müssen dafür Budget einplanen, ne, damit man auch diese Dinge wirklich umsetzen kann. Das heißt, da ist dann auch der menschliche Faktor super wichtig. Ne?
Also, ganz klar.
Die Geschäftsführung da abgeholt wird.
Und nicht nur abgeholt wird oder darüber Bescheid weiß, sondern auch dahinter steht und es wirklich proaktiv auch fördert. Dass es auch aktiv angegangen wird, das ganze Thema.
Ja, die ganze Kommunikation muss da auch mit, dass es bis zum letzten vordringt im Unternehmen, dass es jetzt wichtig ist, also von oben nach unten auch entsprechend kommuniziert wird. Absolut. Dass die Mitarbeitenden da die Wichtigkeit einfach auch, die Awareness davon kriegen.
Genau. Würdet ihr sagen, dass dieser Aspekt quasi parallel zu dem ganzen Praktischen dann Lücken identifizieren, kritische Prozesse identifizieren und dann muss ich wahrscheinlich natürlich Stück für Stück gewisse Dinge umsetzen. Würdet ihr sagen, dass dieser Aspekt Richtung, ich muss die Geschäftsführung, klar, die muss ich sowieso erstmal, da muss ich erstmal als allererstes das Commitment abholen, ist klar. Aber dann das, was du gesagt hast, Andi, Richtung, okay, es muss wirklich durch das Unternehmen oder über das Unternehmen hinweg muss so eine gewisse Awareness geschaffen werden. Es muss quasi bis in die untersten Ebenen kommuniziert werden. Das ist wichtig, da muss man was machen und so weiter. Würdest du sagen, dass dieser Aspekt parallel zu diesem ganzen Umsetzungsaspekt läuft?
Ja, das läuft eigentlich die ganze Zeit kontinuierlich parallel eigentlich. Weil ich brauche ja auch verschiedene Abteilungen, dann verschiedene Ansprechpartner, um die Dinge umzusetzen. Also die Unternehmensleitung allein kann ja faktisch nichts umsetzen.
Ja,
die sind nachher in der Verantwortung, aber die brauchen ja eben die Mitarbeit von allen im Unternehmen, die an den Stellen sitzen. Also die brauchen Leute, die in der Compliance-Abteilung sitzen, Leute, die eben Informationssicherheit machen, Leute, die Lieferantenmanagement machen, da kommen wir vielleicht nachher auch noch dazu. Also die ganzen Dienstleister-Management-Geschichten sind ja da auch ungemein wichtig. Also
absolut.
Die muss ich ja alle mit ins Boot nehmen. Also für jeden Teilaspekt brauche ich ja vielleicht eine andere Gruppe dann, die das dann wirklich in die Tat umsetzt. Ja, auf die kommt es ja letztlich an.
Genau.
Das muss ein Rad ins andere greifen.
Genau, also im Endeffekt ist eigentlich so dieses Thema Sensibilisierung oder Awareness nicht ein einzelner Baustein, sondern bildet eigentlich eher so eine Schleife um alle Bausteine drumherum, so eine Loop, die du halt wirklich in jedem Abschnitt berücksichtigen solltest.
Das heißt, ich muss immer wieder, wenn ich da anfange, diese Richtlinien umzusetzen, die Verordnungen umzusetzen, dann werden immer wieder Aspekte herausfallen oder Arbeitspakete, nenne ich es einfach mal, herausfallen, die auch dann eine gewisse Awareness beinhalten, wo ich gewisse Abteilungen involvieren muss, mit der Organisation, mit den Menschen im Unternehmen gewisse Dinge umsetzen muss, ne? Damit logischerweise auch diese Richtlinien, Verordnungen unternehmensweit greifen und auch umgesetzt werden. Ja.
Ja, es bilden sich da immer so spezielle Arbeitsgruppen dann zu bestimmten Themen eben, die dann Dinge erarbeiten, wie neue Richtlinien, neue Arbeitsprozesse definieren. Dann auch ganz wichtig eben der Feedback-Loop. Funktioniert es auch in der Wirklichkeit, definitiv, so wie ich es aufgeschrieben habe? Es nützt ja niemandem, wenn mich ein Papiertiger verfasst, die dann keiner so in der täglichen Arbeit berücksichtigt.
Ja,
auch da die Feedback-Schleife muss ein Reporting auch wieder einführen, weil das Unternehmen von der Leitung her muss ja auch wissen, mit Kennzahlen funktionieren die Maßnahmen, die ich jetzt da ergriffen habe überhaupt.
Ja,
weil die müssen ja nachher auch wieder zurückreporten unter Umständen. gerade wenn es ein hochkritisches Unternehmen ist, dann müssen sie sich ja beim BSI sogar registrieren als kritisches Unternehmen und haben dann regelmäßige Reporting-Pflichten.
Absolut, absolut.
Und wenn die jetzt nicht informiert werden von den Leuten, die drunter hängen, dann haben die ja Schwierigkeiten, Reports zu machen.
Ja. Und wenn wir jetzt auch schon bei dem Thema Berichterstattung sind, dann vielleicht auch noch ein Beispiel, um das noch ein bisschen greifbarer zu machen. Wenn wir das jetzt wirklich in Hinsicht des Meldewesens auch sehen. Ne? Wir hatten ja das Thema, dass auch die Etablierung eines Meldewesens ja ein elementarer Bestandteil ist als Anforderung im Rahmen der NIS-2-Richtlinie. Und auch da, ich muss ja sämtliche Abteilungen abholen und die darüber aufschlauen oder das Bewusstsein schaffen, wie generell der Prozess einer Meldung bei einem potenziellen Sicherheitsvorfall durchzuführen ist. Was bringt mir das, wenn das 10, 20 Mitarbeiter wissen und dann passiert aber ein Sicherheitsvorfall bei dem 21., der irgendwie nicht darüber aufgeschlaut wurde oder geschult. Das heißt, auch da haben wir wieder diesen kontinuierlichen Loop oder diese Schleife, wie ich sie gerade erwähnt habe, um wirklich alle Abteilungen, Fachbereiche im Bilde zu haben.
Ja, verstanden.
Und das streicht auch nochmal, was wir vorher hatten, dass es nicht reicht, irgendein Produkt einzuführen.
Genau, genau.
Weil es kommt auf den menschlichen Faktor ganz stark an. Ich muss die Menschen da mitnehmen. Wenn ich die nicht auf meiner Seite habe, dass sie da mitziehen, dann kann ich so viele Produkte reinwerfen genau oder so Papiere verfassen, wie ich will. Das lassen die dann alles links liegen. Es beschäftigt sich keiner mit dem Produkt. Das funktioniert nicht und das haben viele nicht so auf der Agenda.
Ja, klar.
Dass ich immer wieder kommunizieren muss, wieder Feedbacks einfordern muss. Es ist immer so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, bei dem aber alle halt beteiligt sein müssen.
Genau. Wenn ich das jetzt höre und mich einfach mal in die Rolle eines Geschäftsführers jetzt hineinversetze von einem Unternehmen, das vielleicht auch eine gewisse Größe schon hat, weiß nicht, vielleicht 100, 200, 300 Mitarbeitende schon oder mehr natürlich, dann würde ich jetzt erstmal im ersten Moment denken, wow, das hört sich nach einer Menge Aufwand an. Und ich würde mich fragen, wie setze ich das denn um? Weil wenn ich das ganze Unternehmen involvieren muss, in irgendeiner Form, wenn ich Awareness schaffen muss bei den Mitarbeitenden, wenn ich so Meldesysteme umsetzen muss, Reporting, dann muss ich ja unheimlich viele Personen irgendwie involvieren. Ich muss schauen, dass die irgendwie alle geschult werden, dass die irgendwie verschiedene Dokumente bekommen, dass da drauf steht, was sie machen müssen, wie sie sich verhalten sollen, was Phishing-Mails sind, was auch immer. Das hört sich jetzt für mich nach unheimlich viel Aufwand an und vielleicht ist es auch ein Grund, warum manche Unternehmen vielleicht denken, wow, oder vielleicht überfordert sind auch erstmal, ja. Wie würdet ihr denn jetzt empfehlen, dass ein Unternehmen vorgehen könnte, um sich jetzt so dieser Überforderung vielleicht zu entziehen und einfach einen vernünftigen oder ja, geordneten Prozess angeht? Ihr habt ja vorhin schon ein bisschen so angefangen mit Lücken und so weiter, aber was kann ich denn jetzt konkret als Unternehmen machen, um eben genau das zu erreichen, also dass mein Unternehmen mitarbeiterübergreifend geschult ist, Awareness geschaffen wird und dann auch die Richtlinien und Verordnungen letztlich umgesetzt werden?
Ja, das ist tatsächlich für so Mittelständler eine große Herausforderung, also viel mehr als für große Konzerne, wo ich ja vorher gesagt habe, da gibt es ganze Abteilungen, die dann sowas treiben. Aber so Mittelständler, oft haben die ja eine ganz winzig kleine IT-Abteilung, wenn man dann schaut. Aber da würde ich dann eben sagen, die Mittelständler haben dafür den großen Vorteil, dass da schon so ein gewisser Pragmatismus vorherrscht. Da sind die Wege kürzer, da habe ich nicht so bürokratische Hürden, die ich machen muss. Also das macht es auch einfacher, dann wieder unter gewissen Gesichtspunkten solche Dinge umzusetzen. Weil da reicht es vielleicht unter Umständen, dass sich eine Person mal abstellt, die sich jetzt in nächster Zeit halt vollumfänglich um dieses Thema kümmert, die so eher die Dinge halt vorantreibt. So dass jeder Einzelne nicht so viel zu tun hat, sondern halt nur so ein paar kleine Aufgaben vielleicht mal nebenher zu erledigen hat. Also das Beispiel ist, weiß ja halt, dass jeder halt mal so eine Kurzschulung 2 Stunden vielleicht besucht hat für eine Awareness mit den Phishing-Problematiken. Oder dass in meinen IT-Software-Entwicklungsprojekten halt so ein paar Neuerungen halt einfach reinkommen. Dass eben da so ein automatisiertes Security-Vorgehen vielleicht da eingeführt wird. So automatisches Patch-Management, solche Dinge halt nach unten wandern. Aber auch da die Welt halt nicht auf einmal jetzt in den Big Bang zu ändern, sondern auch dann den Weg der kleinen Schritte zu machen. Gerade bei so Mittelständlern muss ich halt dann in kleineren Häppchen vorgehen.
Das heißt, du würdest da empfehlen, dass man sagt, okay, man stellt vielleicht eine Person frei, die bekommt die Verantwortung, sich um dieses Thema zu kümmern, um die zutreffende Verordnung, Richtlinie anzuwenden. Und dann identifiziert man wahrscheinlich erstmal so mit dieser Analyse die wichtigsten Prozesse, die kritischen Prozesse, die kritischen Produkte.
Ja.
Schaut, wo gibt es vielleicht Lücken.
Lieferketten vielleicht auch oder externe Dienstleister.
Genau, genau.
Richtig.
Und dann schaut man halt, okay, hat man ja quasi schon eine gewisse Priorisierung, weil man sieht, okay, das ist besonders kritisch.
Mhm.
Damit sollten wir wahrscheinlich anfangen. Und dann überlegt man sich, also schaut, was ist in der Richtlinie, was steht in der Richtlinie drin, was müssen für Maßnahmen gegeben sein. Und dann macht man sich wahrscheinlich eine Liste mit Dingen, die man umsetzen muss, um jetzt zum Beispiel einen kritischen Prozess oder ein Produkt irgendwie zu schützen.
Mhm.
Und dann geht diese Person eben los im Unternehmen und setzt diese Maßnahmen dann gemeinsam mit dem Unternehmen Schritt für Schritt um.
Genau.
Kann man das so sagen?
Genau, die Person ist ja jetzt nicht verantwortlich, alles selber zu machen, das ist ja ein Trugschluss, sondern die soll das eben treiben. Die kann auch vielleicht auch einen externen Berater sich dafür auch zuziehen als Expertise, dann, weil wenn die Person das jetzt nicht selber alles mitbringt. Weil das ist ja auch schwierig, so ein Mittelständler kann man nicht erwarten, dass da jetzt ein Security-Experte vielleicht direkt im Unternehmen vorhanden ist. Genau, der würde sich dann auch einen Spezialist vielleicht dazu nehmen, aber würde dann zum Beispiel als Schnittstelle fungieren zwischen Unternehmensleitung und den verschiedenen Abteilungen, die jetzt was tun müssen.
Dass die Person dann die Kommunikation übernimmt.
Die Meetings organisiert, wer muss in welches Meeting, welche Leute müssen zusammenkommen, um ein bestimmtes Thema zu bearbeiten, Aufgabenverteilung, das Tracken der Aufgaben. Wir wissen ja alle, so ehrlich müssen wir sein, das geht dann oft unter im Tagesgeschäft, wenn dann keiner ist, der dann mich erinnert dran, die Aufgabe steht noch an, die müssen wir bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wollten wir die erledigt haben. Auch so ein bisschen manchmal so halt so den Nervfaktor darzustellen, der halt immer wieder da immer nachverfolgt und guckt, sind die Dinge erledigt.
Auch das gehört dazu, ja. Also ich glaube, man kann es generell zusammenfassen, dass es wirklich so eine große Schnittstellenfunktion ist oder Schnittstellenarbeit auch erfordert. In dem Bereich.
Ja, verständlich. Und dann muss man die Dinge wahrscheinlich dann auch immer dokumentieren, nehme ich mal an, oder? Weil wenn dann irgendwie die BSI kommt und einen irgendwie überprüfen sollte, dann muss man wahrscheinlich auch nachweisen können, hey, hier, schaut mal, das und das haben wir umgesetzt, dort und dort findet man die Maßnahme und so weiter und so fort, oder?
Klar. Auch genau aus dem Grund hat ja auch gerade diese Dokumentationspflicht, macht so einen elementaren Bestandteil auch aus, ne? Dokumentationspflicht, Revisionssicherheit, dass du wirklich alles feingranular auch nachverfolgen kannst oder im Falle von irgendwelchen Prüfungen oder auch um den Reporting-Weg einzuhalten, da eben aussagefähig bist.
Ja, aber auch da verlangt jetzt keine ausufernde Dokumentation, auch nur so viel, wie pragmatisch nötig ist.
Klar.
Also ein Mittelständler wird jetzt ganz andere Umfang von Dokumentation haben wie jetzt ein Konzern.
Definitiv.
Also da verlangt jetzt keiner, dass jetzt da ein riesengroßer Berg an Dokumentation, soll ja nicht zum Selbstzweck gemacht werden.
Richtig, richtig.
Also man will sich nicht den ganzen Tag beschäftigen mit Bürokratie. Deswegen bin ich ja immer Verfechter, wo wir vielleicht nachher dazu kommen, wie kann man denn das wirklich jetzt praktisch dann mehr auch dann umsetzen. Also ich will immer so einen praktischen Nutzen ableiten davon. Nicht nur Papier produzieren, sondern wirklich echte Verbesserungen im Unternehmen herbeiführen.
Und vor allem auch so ein Overhead eben zu minimieren oder zu reduzieren.
Ja.
Ne?
Also wir sind ja in der Agilität heute unterwegs. Da heißt es ja auch immer quasi, dass Software wichtiger ist wie die Dokumentation. Was viele auch da falsch verstehen, da verstehen sie es genau in der anderen Richtung, dass wir keine Dokumentation mehr brauchen, leider Gottes. Aber das sagt halt schon ein Stück weit aus, auch Pragmatismus, so viel wie nötig eben.
Ja.
Und das BSI wird jetzt da nicht anmahnen, wenn ich jetzt nicht quasi jetzt in aller Schönheit jetzt alles in zig Büchern dokumentiert habe. Sondern die wollen halt auch wissen, haben wir uns über alles Gedanken gemacht
genau
und so weit dokumentiert mal, was wichtig für uns ist.
Elementare Fakten, kann ich es nachvollziehen, bin ich aussagefähig und jetzt nicht, ob ich da noch das ein oder andere Bildchen hinzugemalt habe oder nicht. Es muss halt dem Zweck entsprechen.
Genau, auch die sehen ja, die können ja die Unternehmensgröße auch einschätzen in Bezug auf dem, was jetzt da dokumentiert ist. Genau, also aber die wollen halt Dokumentation sehen. Also kann ich davon aussehen, dass die sich jetzt dafür interessieren, wie mein Source Code aussieht, jetzt praktisch gesprochen. Da guckt jetzt keiner in meinen Quellcode rein und überprüft, ob die Dokumentation jetzt übereinstimmt mit dem Quellcode. Das können die zeitlich gar nicht leisten oder haben gar nicht die Expertise überhaupt, den zu verstehen, den Quellcode. Also da muss man eher von ausgehen, das sind wirklich so Prüfer, die halt Dokumentationen kennen und die Regulatorien halt wissen und dann abhaken, mehr oder weniger ist das da irgendwo beschrieben.
Ja, verständlich. Ich habe jetzt das Gefühl, auf jeden Fall so ein bisschen, also ich fühle mich jetzt wohler damit, ne, in meiner Rolle jetzt als Geschäftsführer, die ich jetzt hier gerade eingenommen habe.
Freut uns sehr.
Na, also ich weiß jetzt, okay, ich sollte jemanden, ne, stellen, der sich darum kümmert, aber mehr als Schnittstelle auch fungiert. Und wenn er natürlich die Expertise hat, optimal. Wenn er die Expertise nicht hat, kann er sich natürlich einen externen Dienstleister dazu holen. Logisch, der die Expertise mitbringt und dann da einfach unterstützt. Ganz klar. Und dann geht man eben hin, schaut, wo ist die größte Priorität, und dann setzt man das Stück für Stück um und dokumentiert das Ganze natürlich dann mit einer gewissen Form an Pragmatismus auch, ja, dass halt nicht so viel Overhead entsteht.
Genau.
Gibt es da aber noch irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, das ist unbedingt auch noch ein Must-Have, das sind so Dinge, die muss man immer unbedingt noch beachten, vielleicht gibt es noch irgendwelche Meilensteine, wo ihr sagt, das sind so die kritischsten Punkte, wo ihr sagt, das sollte man unbedingt mit einbeziehen?
Da kommt es jetzt wirklich darauf an, welche Richtlinie, Verordnung man jetzt wirklich auch umsetzt, was dann wirklich für Teile relevant sind.
Das heißt, man muss halt schauen, welche Richtlinie findet Anwendung, und angenommen ist zwei, dann schaut man da rein, die und die Maßnahmen sind von besonderer Bedeutung. Gibt es da auch eine Gewichtung irgendwie in den Richtlinien, oder ist da irgendwie, steht da drin, ist alles gleich wichtig und muss alles berücksichtigt
bei
werden?
Bei DORA zum Beispiel ist es so, dass bestimmte Teile auch von der Terminierung wichtiger sind. Also das sind bestimmte Teile, die muss ich früher haben wie andere Teile. Da kann ich mir mehr Zeit lassen.
Okay.
Also die haben da wirklich so verschiedene Teile auch so rangeschrieben. Ist ganz wichtig, muss als erstes gemacht werden, andere Teile vielleicht weniger wichtig. Das gibt mir dann schon so Hinweise dann auch für meine eigene Priorisierung, was muss ich denn zuerst angehen. Also die haben es da ein bisschen einfach gemacht. Bei NIS 2 gibt es, glaube ich, jetzt sowas in dem Detail gerade.
Nee, richtig.
Da ist alles gleich wichtig. Dann.
Genau, da gibt es keine unterschiedliche Gewichtung. Bei NIS 2 würde ich halt persönlich vor allem nochmal wirklich die Beurteilung der Lieferkette und der externen Dienstleister hervorheben, weil ich das jetzt von den anderen nicht so priorisiert vernommen habe, aber das ist wirklich bei NIS 2 für mich eines mit der wichtigsten Dinge oder Anforderungen sozusagen, dass du wirklich nicht nur intern schaust, sondern auch außerhalb des Unternehmens. Ja, mit welchen Unternehmen, Drittanbietern arbeitest du zusammen, wie sieht da die Risikobeurteilung aus, und dass da wirklich auch eine Identifizierung und Bewertung aller externen Serviceunternehmen halt erfolgt.
Ja, das ist ja bei allen drei eigentlich ähnlich.
Ja, also, ja.
Vielleicht beim einen ein bisschen mehr betont noch, aber das ist tatsächlich auch ein erster Schritt, den die meisten erstmal machen müssen, die Verträge nochmal anschauen.
Das ist halt ganz wichtig.
Habe ich denn in den Verträgen schon irgendwie die Sachen drin, die jetzt wichtig sind, abzuklopfen? Also viele müssen die Verträge nochmal alle ran und nochmal vielleicht Verträge nachschärfen, nochmal unterschreiben lassen.
Exakt.
Vielleicht nochmal ein Assessment hinschicken. Also wir kennen das ja selber bei unserem Unternehmen auch, dass wir von den Großen dann so schöne Excel-Listen geschickt bekommen, wo wir dann so Fragen beantworten müssen. Das wird jetzt auch bei diesen Regularien jetzt mehr und mehr kommen.
Absolut.
Also, dass die eben auf diese Punkte dann irgendwie Excel-Sheets rumschicken, die ich als Dienstleister dann beantworten muss, um im Geschäft zu bleiben, dass ich bei Ausschreibung zukünftig überhaupt noch berücksichtigt werde. Genau, also das sind so Themen, die werden jetzt auch ganz stark kommen, dass die ganzen Dienstleister nochmal beleuchtet werden müssen. Gegebenenfalls werden auch welche rausgeworfen, die dann vielleicht nicht mehr da reinpassen oder das nicht erfüllen können.
Absolut, ja, das kann natürlich auch sein.
Ja, klar, das heißt halt, die Dienstleister müssen auch anfangen, logischerweise sich zu wappnen, sozusagen.
Ja, absolut, in der Pflicht.
In der Pflicht. Und das gilt aber, hast du gesagt, hauptsächlich für NIS 2. Bei DORA ist das kein Thema?
Bei DORA ist es genauso.
Ist ähnlich.
Genau, auch für Cyber Resilience Act. Genau. Das greift die ganze Kette jeweils durch.
Genau.
Also wenn ich als Dienstleister für eins der Unternehmen tätig bin, jetzt für eine Bank oder Versicherung, dann kriege ich auf alle Fälle auch so ein Assessment mindestens mal geschickt von meinem Auftraggeber.
Und das heißt, muss ich dann in dem Fall NIS 2 anwenden oder DORA?
Jetzt auch für mich, wenn ich bei der Bank jetzt irgendwas mache, dann ist DORA dann für mich auch erstmal dann führend.
Genau.
Macht es für Dienstleister auch nicht einfach, wenn ich jetzt in verschiedenen Branchen unterwegs bin, dann muss ich mich zwangsläufig mit allem dann da beschäftigen.
Genau. Das wäre jetzt meine Frage, ja. Okay, du musst dann dich mit allen beschäftigen und schauen, was sind Überschneidungen.
Ja.
Und dann machst du halt das auf jeden Fall, und was zählt dann noch eher für NIS 2 und DORA.
Genau.
Die Sachen musst du dann aber auch umsetzen.
Ja, ich muss zumindest beachten, dass es eben in meinem, was ich eben als Dienstleister für den Auftraggeber mache, in dem Umfeld eingehalten wird.
Okay.
Da muss ich ja gucken, bin ich jetzt im Softwareentwicklungsumfeld drin, mache ich jetzt für den irgendwie Infrastrukturbetreuung, mache ich nur Schulungen, so, das hat dann unterschiedliche Implikationen. Wenn ich jetzt nur Schulungen mache, dann habe ich jetzt vielleicht viele Dinge, die ich jetzt nicht beachte. Da muss ich jetzt kein Patch-Management machen, wenn ich nur Schulungen gebe.
Richtig.
Bin ich dann jetzt in dem Umfeld jetzt nicht kritisch für den Auftraggeber.
Okay, spannend. Dann haben wir auf jeden Fall da schon mal einen sehr guten Überblick bekommen, was man praktisch machen kann, um eben dann so eine Richtlinie oder Verordnung umzusetzen. Auch vor allen Dingen im Mittelstand haben wir gelernt, ist in der Regel ein bisschen herausfordernder. Was macht ihr denn so für Erfahrungen, wenn ihr jetzt bei Unternehmen vor Ort seid? Wie ist denn da der Ist-Zustand? Habt ihr das Gefühl, da gibt es schon vieles, was umgesetzt wird und ist? Oder muss da noch viel getan werden? Klar, ich denke mal, das ist total unterschiedlich. Es kommt wahrscheinlich von Unternehmen zu Unternehmen. Kommt drauf an, was das für ein Unternehmen ist. Aber könnt ihr da vielleicht trotzdem einfach mal so ein bisschen eure Erfahrungswerte teilen?
Also ich glaube, generell kann man schon sagen, wenn man jetzt mit einem Unternehmen zusammenarbeitet, das beispielsweise auch schon eine ISO 27001-Zertifizierung innehat, dann gibt es da natürlich schon gewisse Grundlagen, die es halt erleichtern, dann auch die weiteren Spezifikationen zu erfüllen. Ne? Dann arbeitet man hier ja schon direkt mit einer soliden Basis zusammen. Und dann sind natürlich auch die Gaps, sprich die Lücken, dann halt auch kleiner, die man dann noch weiter irgendwie ausfüllen muss. Wenn du natürlich jetzt ein Unternehmen hast, was jetzt von der ISO 27001-Zertifizierung oder weiteren noch nicht wirklich was gehört hat oder sich damit beschäftigt hat, dann sieht das halt schon anders aus. Also klar, das wird dann auch zunehmend komplexer, aber ja, es ist halt wirklich sehr unterschiedlich, ne? Wie du es gerade schon vermutet hast. Es kommt halt wirklich immer auf das Unternehmen an, wie gut ist das bisher aufgestellt, was ist notwendig. Und dann muss man das halt wirklich in Form von Workshops evaluieren oder in vorgelagerten Gesprächen. Andi hat es ja vorher auch schon erwähnt. Es ist eine große Schnittstellenarbeit, die da wirklich notwendig ist.
Mhm. Ja. Viele Unternehmen, gerade Mittelständler, müssen vielleicht dann auch vielleicht nochmal Personal einstellen.
Auch das kann
also
dazu gehören.
Im Industriebereich habe ich halt viele Unternehmen, da rennen halt viele Automatisierungstechniker rum. Die haben auch von IT halt so mittelprächtig Ahnung. Also die haben halt von Netzwerktechnik, von Security eigentlich viel Know-how. Da sollte ich vielleicht mal jemanden, der im IT-Bereich bewandert ist, einstellen. Also das Know-how halt reinbringen ins Unternehmen. Da wird man nicht mehr drum rumkommen. IT wird doch überall immer wichtiger. Also,
absolut.
Dass ich wenigstens eine Person mal anfangen, mal IT-Know-how aufzubauen.
Genau.
Dass ich da die ersten Schritte gehen kann.
Eigentlich fast schade, wenn man erst dann, ne, eigentlich heute wahrscheinlich fast jedes Unternehmen heutzutage jemand haben, der sich allgemein mit IT-Themen auskennt.
Ja, aber viele haben das immer noch nicht auf der Karte, dass IT eigentlich essentiell fürs Unternehmen ist, egal in welcher Branche ich unterwegs bin.
Ja, klar.
IT spielt immer eine größere Rolle heutzutage. Da kann ich kein Unternehmen mehr ausnehmen. Ob es jetzt Kliniken sind oder irgendwelche Industrielinien, die irgendwas produzieren oder Transportunternehmen, überall ist Software mit drin. Und angreifbar somit.
Absolut. Ich glaube, deswegen vertreten wir auch wirklich die Meinung, dass wir sagen, hier jetzt gerade mit den neuen Richtlinien, die wirklich teilweise eigentlich längst überfällig sind, sehen wir das eher als positiven, als Benefit, ne, um wirklich auch Unternehmen zukunftsfähiger, geschützter auch dastehen zu lassen. Weil eben leider immer noch diese vorherrschende Meinung teilweise herrscht.
Ah, ja,
und sich manche Unternehmen auch da mit IT-Security noch gar nicht weiter befasst haben.
Ja. Was ich gut feststelle, ist eigentlich, dass wenn jetzt ITler schon irgendwie vorhanden sind, da ist inzwischen doch ein besseres Grundverständnis über Sicherheit inzwischen auch vorhanden. Mhm. Also die meisten wissen, dass ich eine Authentifizierung brauche, eine Autorisierung brauche, dass ich Dinge nicht einfach so ins Internet reinstellen kann. Also zumindest so eine Grund-Awareness, die ist
das
schon
stimmt,
ein bisschen besser geworden wie früher. Also da waren wir doch früher, glaube ich, noch viel naiver unterwegs.
Nee, gerade in den letzten Jahren hat sich da schon...
Aber bei jeder... sieht ja auch täglich irgendwo, wenn man jetzt nicht ganz blind durch die Welt läuft, dann wird man dem ja gewahr, dass die Einschläge immer näher kommen, dass da eine Meldung ist, wurden Daten gekapert, da wurde ein Unternehmen gehackt. Also das kann ja keiner mehr ausblenden wirklich. Und es will keiner in der Tagesschau dann gemeldet werden in seinem Unternehmen, dann, dass es gehackt wurde. Das wäre so der absolute Worst Case.
Ah, ja, klar.
Also, da kann ich meinen Laden gewissermaßen dicht machen, wenn ich bei der Tagesschau so negativ mal erwähnt wurde.
Klar, logisch.
Und ich meine, selbst im privaten Umfeld hat ja auch jeder von uns mit sich Phishing-Mails zu tun. Na, genau. Da ist ja keiner also, vorgefallen.
Ja, eben. Jeder hat täglich so E-Mails, wo er mal so guckt, ah, ist das wirklich von meiner Bank oder?
Und auch hier muss man ja sagen, sind die wirklich in den letzten Jahren ja deutlich besser geworden und authentischer im Vergleich noch zu den Anfängen.
Ja,
dass es selbst unser eins teilweise echt schwerfällt, da noch die Red Flags da zu identifizieren und zu schauen. Also
immer wieder schauen, ist es wirklich Amazon, was mir gerade eine E-Mail schreibt oder nicht? Das wird immer perfekter auf dem ganzen Design.
Ja, klar. Es gibt auch immer mehr Automatisierungsmöglichkeiten.
Oder gerade durch den Einsatz von verschiedenen KI-Möglichkeiten.
Genau.
Ja, KI ist ja das nächste Feld, das haben wir noch gar nicht besprochen. Auch da gibt es ja eine Verordnung.
Das stimmt, jetzt haben wir
den AI-Act dann.
Ja.
Denn, das wäre wahrscheinlich auch für eine Podcast-Folge füllend dann noch.
Auf jeden Fall. Vielleicht kommt es ja auch
dran. Ja.
Vielleicht kommt
es. Weil das greift ja auch viele durch dann wiederum.
Ja,
und AI ist auch ein Security in aller Munde, weil immer diskutiert wird, ist es jetzt ein Vorteil für den Angreifer oder ein Vorteil für den Verteidiger? Wer profitiert mehr davon?
Okay, ja, und vielleicht gibt es jetzt auch halt mehr so Hobby-Hacker, ne?
Es ist einfacher geworden. Klar, ja. Ich kann jetzt, ChatGPT hat ja so Sicherheitsvorkehrungen, da kann ich nicht so einfach fragen, wie kann ich jetzt da mir eine Phishing-Mail zusammenbasteln. Aber auch da ist es wohl schon Leuten gelungen, die zu überlisten mit irgendwelchen geschickten Prompts.
Also der Zugang wird auf jeden Fall deutlich erleichtert dadurch. Was natürlich wieder eine Menge Risiken und Gefahren mit sich bringt.
Ja,
es wird die Zeit zeigen halt, wie sich da entwickelt.
Okay. Dann ihr beiden, ich glaube, wir haben da auch nochmal echt einen sehr guten Einblick bekommen, auch wie man bei diesen ganzen Themen vorangeht. Und wir haben auch gehört, dass es natürlich auch positive Aspekte gibt oder die positiven Aspekte auch überwiegen und dass man keine Angst haben soll und darf. Gibt es vielleicht noch abschließend was ihr noch den Zuhörern mitgeben möchtet? Irgendwas, was ihr sagt, das brennt euch noch auf der Zunge und möchtet ihr unbedingt noch weitergeben.
Ich würde gern ganz kurz noch an deine letzten Worte jetzt anschließen. Ist wirklich nicht nur unter diesem Aspekt zu sehen, sondern wirklich eher als Chance und Möglichkeit, sich auch, wie Andi vorhin erwähnt hat, präventiv auch in Zukunft besser aufzustellen. Also wirklich das als positiven Aspekt mitzunehmen und nicht, jetzt gibt es hier schon wieder die ein oder andere Richtlinie mehr, was erhöhten Bedarf, Herausforderungen mit sich bringt, sondern wirklich als Chance, als Möglichkeit, das Unternehmen wirklich auf ein gutes Cybersicherheitsschutzniveau zu bringen.
Super.
Ja, muss ich auch sagen, als Chance zu verwenden, weil dann Budgets eben jetzt auch kommen, die vorher schwierig waren zu bekommen. Also so Optimierung wie mehr Automatisierung auch im Sicherheitsbereich mal einzuführen. Also ich kenne ganz viele Entwickler, die das gern liebend machen würden, aber kein Budget, keine Zeit bekommen, einfach sowas umzusetzen. Ja. Und das könnte ich jetzt als Chance nehmen, wirklich eine echte Verbesserung herbeizuführen, dass eben da auch Automatisierung Einzug hält. Es gibt auch schon Ansätze, wie ich auch so Compliance automatisieren kann, dass ich eben so Kennzahlen auch automatisiert auf so Softwareentwicklungsprozessen rausziehe und ich nicht manuell mehr reporten muss, sondern eben das als Abfallprodukt aus den dann automatisierten Prozessen einfach abgreifen kann, so KPIs. Also es hat dann ganz viel Optimierungspotenzial einfach. Ich mache auch dann die Mitarbeitenden zufriedener. Das ist eben auch so ein Gesichtspunkt. Also Entwickler, wenn die jetzt nicht immer manuell irgendwelche Reportings machen müssen, können die sich auch da wieder konzentrieren auf ihre eigentliche Arbeit. Also das wirklich als Chance zu begreifen.
Absolut.
Auch Dinge, die halt lange nie geblieben sind, Hausaufgaben jetzt endlich anzugehen. Jetzt kriege ich vielleicht ein Budget, um längst überfällige Dinge endlich mal zu erledigen.
Ja,
was viele auch nicht im Schirm hatten, noch gar nicht so ein Identity Access Management zum Beispiel mal zu etablieren. Haben auch viele Unternehmen. Wir haben viele noch so Insellösungen, wo jede Anwendung selber dann irgendwelche Passworte, User-Verwaltung macht, was eben die Angriffsfläche unnötig hochhält. Und heute gibt es super Produkte im Identity Access Management-Umfeld, auch tolle Open-Source-Produkte, ohne dass ich viel Geld in die Hand nehmen muss, um die Dinge umzusetzen. Und da zwingen mich die Regulatorin jetzt eigentlich dazu, sowas einzusetzen. Weil ich muss auch da Reportings geben, gucke ich regelmäßig, ob die Berechtigungen überhaupt noch stimmen, die ich da vergeben habe. Das steht explizit drin. Multifaktor hatten wir ja schon vorher auch mal angesprochen in der letzten Folge. Ist auch zentraler Faktor. Steht explizit auch so drin in den Gesetzen. Ich muss Multifaktor umsetzen. Das will keiner selber implementieren. Deswegen auch da IAM-Systeme zentral.
Okay, super. Dann nochmal vielen, vielen Dank an euch beide.
Sehr, sehr gern.
Wie immer gibt es noch mehr Infos zu euch in den Shownotes. Und dann sage ich Tschüss an alle Zuhörer, Tschüss an euch beide und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war eine weitere Folge von Not Just Coding. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat und du wieder spannende Einblicke und neues Wissen dazu gewonnen hast. Lass uns gerne eine Bewertung oder Feedback da und teile den Podcast mit allen Menschen, die auch davon profitieren könnten. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.